Druckausgleich wird präsentiert von der Rewe Group.
Ich bin halt einfach nur ein Dude, der am Ende des Monats seine Bude bezahlen möchte und vielleicht irgendwann mal gern Kinder haben möchte. Und vielleicht auch noch eine kleine Rente. That's it. Damit bin ich zufrieden. Damit möchte ich irgendwie meinen Lebensabend verbringen und dass ich irgendwann gern an einem Punkt wäre, wo ich weiß, okay, ich verdiene so und so viel im Monat, das und das kann ich mir leisten und dort, also dahin kann ich hinarbeiten. Und wenn wir das nicht hinkriegen, quasi in den Redaktionen zu implementieren, damit das quasi Status quo ist und das auch so ein Type of Mensch wie ich sich da wohlfühlt, dann wird es dazu führen, dass einfach massenhaft Leute dem Journalismus den Rücken kehren und sagen, ich mache was anderes. Und ich für meinen Teil, sollte sich dahingehend nichts ändern, werde das genauso machen.
Das ist Druckausgleich, der Podcast des Journalist, dem Magazin für JournalistInnen in Deutschland. Und heute geht es um die Frage, JournalistIn sein und sein Leben planen, Haus, Kind, Rente. Ist das überhaupt möglich?
Immer wieder machen wir bei Druckausgleich Werbung für die Stellen da draußen, die auf euch, auf unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zugeschnitten sind. Also für Volontariate, für Praktika, Recherchestipendien, Recherchepreise etc. Aber wusstet ihr, dass der Journalist auch seine eigene Stellenbörse hat, die für euch der perfekte Ort sein könnte, um den nächsten Traumjob zu finden? Wer Jobs in der Medienbranche sucht, der sollte unter journalist.de/jobs mal einen Blick reinwerfen. Denn von Ausschreibung im Journalismus über PR bis zur Kommunikation ist wirklich alles dabei. Für jede und jeder etwas. Vom Volontariat bis zum Chefinnenposten, von Print bis Social. Aktuell gibt es zum Beispiel das Sportvolontariat beim Südkurier oder die Online-CVD-Stelle bei der Kommunikationsagentur Ressourcenmangel. Es ist wirklich und ganz, ganz ernsthaft eine der übersichtlichsten Jobbörsen und aktuellsten Jobbörsen, die ihr da draußen findet und vor allem für Menschen mit journalistischen Skills super geeignet. Guckt unter journalist.de/jobs einmal nach oder orientiert euch nochmal an den Informationen in unseren Shownotes. Und wir wünschen wie immer viel Glück bei der nächsten Bewerbung. Guten Morgen, Luca, möchte ich sagen, weil ich erst jetzt gerade einen Kaffee trinke, aber eigentlich ist es gerade schon ein bisschen später. Aber du hast auch einen.
Oh. Ja. Cheers. Du, ich finde es schön, du klingst so richtig schön. Es ist klassischer Mittwoch. Ich war gestern sehr lange im Club feiern. Bin ich gerade aus dem Berg eingekommen und jetzt geht's hier los, wieder Podcast aufnehmen.
Das habe ich in der Woche zuvor gemacht, aber ich glaube, ich habe die Quittung für mein etwas zu jugendliches Leben dann in der letzten Woche bekommen, weil, wie man hört, wie du auch so charmant angemerkt hast, kämpfe ich gerade mal wieder mit meiner Quartalsmandelentzündung, die ich da so gerne bekomme.
Ja, schön.
Ja, und auch generell, ich finde ja sowieso deine Stimmfarbe einfach ein bisschen schöner als meine und deswegen passe ich mich deiner dann lieber so ein bisschen an, wenn ich die Möglichkeit habe.
Das finde ich super, Katrin, wenn du dich meiner Stimmfarbe anpasst.
Ja, deswegen auch jetzt erst der Kaffee, weil ich ganz brav die ganze Zeit Tee trinke. Geholfen hat es noch nicht wirklich. Aber ich hoffe, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer können sich heute damit anfreunden, dass sie uns stimmlich fast nicht auseinanderhalten können.
Du könntest ja auch so geilen Schwarztee trinken. Gibt ja auch noch mal viel mehr und auch irgendwie anders als Kaffee.
Ich glaube, meine Beziehung zu Kaffee ist auch einfach nur auf einer mentalen Ebene. Kaffee verbinde ich einfach mit, jetzt geht's los, jetzt nehmen wir alles ernst, jetzt ist Business und ja, gerade Filterkaffee, um ehrlich zu sein. Am Wochenende trinke ich eher Cappuccino. Ich habe Kaffee für verschiedene Lebensphasen. So.
Ja, das finde ich absolut richtig.
Nachdem wir die wichtigen Fragen geklärt haben, Luca, wie geht's dir
apropos
denn?
Ich wollte gerade schon sagen, apropos Lebensphasen. Mir geht's gut. Ich bin schon so ein bisschen in Jahresendstimmung irgendwie. Bei mir ist gedanklich schon, geht schon um 2025 und Planung und was wird da passieren und was macht man und so weiter. Das hatte ich tatsächlich so früh noch nie. Ist aber irgendwie auch ganz geil, weil es beginnt bei mir gerade wirklich so ein längerfristiger Planungsprozess. Also wie schaut mein nächstes Jahr aus? Was werde ich da tun? Was werde ich da machen? Und warum werde ich es tun und machen? Und das finde ich ganz interessant, weil ich mich schon auch frage, liegt das vielleicht auch daran, ich werde nächstes Jahr 30 und da fängt das Leben an. Also nee, nicht, da fängt das Leben an. Ich dachte immer, da werde ich erwachsen.
Da fängt das Leben an.
Oh Gott, Nee, ich dachte immer, ich bin ab da, bin ich quasi erwachsen sozusagen und ab da habe ich dann so ein bürgerliches, erwachsenes Leben.
Was würdest du denn sagen, ist gerade an deinem Leben nicht bürgerlich und erwachsen? Welche Puzzlesteine fehlen dir denn da gerade noch, Herr Feuerwehrmann, in der wunderschönen Wohnung in Leipzig?
Ja.
Der jedes Jahr irgendwie einen Monat Urlaub macht, neue Welten entdeckt und neue Hobbys und Tauschscheine sich erarbeitet.
Fremdsicht, ne, und Eigenwahrnehmung sind da, glaube ich, mal wieder zwei verschiedene Paar Schuhe, weil ich selber fühle mich immer noch irgendwie sehr am Anfang und noch nicht so weit. Und also klar, auch wenn ich heute mal auf den Job bezogen andere und krassere Jobs machen darf als vor 10 Jahren noch, ne, so richtig nach Progress fühlt sich das für mich nicht an. Also gefühlt stehe ich immer noch an der gleichen Stelle. Ich habe gefühlt immer noch das gleiche Einkommen. Ich habe immer noch genauso viel Angst vor der Rente. Ich habe immer noch genauso viel Geld auf Seite liegen wie vor 10 Jahren. Also gut, da ist schon ein bisschen was dazugekommen, aber irgendwie auch nicht so viel, wie ich irgendwie mal gedacht habe. Und dann ist ja die Frage, woran liegt's, dass ich das so empfinde? Geht das jedem so oder ist das schon etwas, was speziell vielleicht auch unsere Berufsgruppe einfach trifft, weil unsere Bedingungen im Journalismus ebenso sind, wie sie sind?
Ich weiß jetzt nicht, ob das nur für unsere Branche so spezifisch ist, aber ich habe gerade heute Morgen durch Zufall ein Reel auf Instagram gesehen, wo jemand erklärt hat, man solle als Empfehlung, Stichwort Rente, bis zu seinem 30. Geburtstag bereits einmal sein gesamtes Bruttojahreseinkommen angespart haben. Diese Information ist jetzt komplett ungeprüft.
Moment, bis man 30 ist?
Bis man 30 ist.
Ja.
Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin nur ein teeny tiny bit weit davon entfernt. Woher diese genaue Empfehlung kommt, da wurden auf jeden Fall Statistiken und Tabellen eingeblendet, ist da erstmal, das ist schon so unfassbar viel und das bedeutet ja, dass du dich schon irgendwie mit Mitte 20 mit all diesen Fragen auseinandergesetzt haben musst. Und da würde ich sagen, das ist tatsächlich branchenspezifisch, dass wir das so noch nicht gemacht haben, weil wir alle in so einer ähnlichen Gefühlslage wie du rumschwimmen. Oh, zum Glück haben wir jetzt unsere Jobs, zum Glück haben wir unsere Aufträge. Happy me, happy life. Und vielleicht ist es auch schon fast genug an diesem Punkt, weil das ist schon nicht selbstverständlich. Und ich meine, wenn wir mal so auf die letzten 4 Staffeln Druckausgleich zurückgucken, daran arbeiten wir auch sehr, sehr hart, damit zufrieden zu sein, was wir haben. Und da dann noch mehr zu machen, noch mehr Sicherheit haben zu wollen und so weiter, ich wüsste gar nicht wie. Ich habe nämlich genau dasselbe Gefühl wie du, obwohl es ja von außen total falsch ist, dass wir immer noch genau an dem gleichen Punkt stehen, an dem wir waren, als wir mit diesem Podcast gestartet haben. Und das ist ja Bullshit. Das ist ja einfach nicht wahr, faktisch.
Ja, und ich sehe halt außenrum so von Freunden, auch nicht von allen, ne? Auch das ist irgendwie sehr durchmischt, aber ich sehe da schon viel Hausbau, viel Hauskauf, Kinder kriegen, viel heiraten.
Stell dir das mal vor. Du musst nicht nur dich selbst mit diesem oftmals übersichtlichen Gehalt finanzieren, sondern auch noch ein Kind? Wie macht man das denn?
Ja, also ich glaube erstmal, und ich glaube, das ist ganz wichtig für diese gesamte Folge, das einmal zu erwähnen. Wir wissen natürlich, das ist schon alles auch sehr privilegiert und so. Wir wissen auch, es gibt Menschen, die in deutlich prekäreren Anstellungsverhältnissen unterwegs sind. Nichtsdestotrotz sprechen wir nun mal für unsere Branche und in unserer Branche gibt es andere Probleme, es gibt immer schlimmere Probleme, aber auch bei uns gibt es Probleme, über die wir sprechen wollen. Das als kleiner Disclaimer vorneweg. Und wir sind nicht die Einzigen, die sich da so ein bisschen der Frage stellen, kann ich denn überhaupt in diesem Jobumfeld mein Leben planen und in die Zukunft denken, bezogen auf mein Privatleben. Hier geht es ja gar nicht um die Karriere. Und wir haben einen Ton bekommen von Gianluca, der ist Regionalkorrespondent im öffentlich-rechtlichen Rundfunk und für den ganzen Landstrich hauptverantwortlich, das aber als freier Mitarbeiter. Und er meint, das mache die kurzfristige Planung immer extrem schwer, da halt ständig auf Abruf ist, wenn irgendwas passiert. Ja. Aber das mache auch genauso die langfristige Planung seines Lebens sehr, sehr kompliziert und vielleicht auch ein bisschen unmöglich.
Also ich bin jetzt Mitte 20. seit Jahren in einer Beziehung habe einen sehr festen Kern von Menschen, die mich umgeben, sowohl Freunde als auch Familie. Also ich komme aus einer sehr traditionellen Familie, sagen wir es mal so, wo alle sehr, sehr früh auch schon Kinder hatten und so weiter und so fort. Wie dem auch sei. Ich für meinen Teil wurde halt so sozialisiert und auch wenn ich jetzt erst Mitte 20 bin, möchte ich natürlich auch so eine gewisse Sicherheit haben. So, also ich glaube, das ist auch was Urmenschliches, einfach diese Sicherheit haben zu wollen. Also einerseits finanziell, andererseits auch perspektivisch, was den Beruf anbetrifft, was mit der quasi als Freier im Journalismus mehr oder weniger unmöglich ist. Und das macht langfristige Planung einfach schwer. Also ich für meinen Teil, ich habe keinen Arbeitsvertrag. Also klar, ich besitze quasi diese Position als Regionalkorrespondent. Ich kann aber auch jederzeit gesagt bekommen, du, das war's. Ciao, tschüss. Und das macht halt quasi langfristige Planung schwer. Du kriegst keinen Kredit. Du verdienst auch nicht jeden Monat das Gleiche. Das kommt dann auch noch hinzu. Du musst natürlich auch eigenständig Kosten tragen als Selbstständiger, die du jetzt als Festangestellter nicht tragen musst. Also jetzt Krankenversicherung und so weiter und so fort. Und es ist alles so volatil und in so einem ständigen Wechsel, dass es langfristige Planung eigentlich unmöglich macht. Und genau das hat dazu geführt, dass ich mir schon vor einigen Jahren gesagt habe, ich mache das noch, bis ich Mitte 30 bin, vielleicht Anfang 40 und dann gehe ich. Weil ich merke, dass dieser ständige Stress, dieser ständige Druck, dieses ständige Beobachtetsein von deinen Vorgesetzten, aber auch quasi von deinen Zuschauern und Zuhörern oder Lesern dazu führt, dass es mir mental auf Dauer nicht gut gehen kann und auch nicht gut geht. Und dass ich irgendwann gern an einem Punkt wäre, wo ich weiß, okay, ich verdiene so und so viel im Monat, das und das kann ich mir leisten und dort, also dahin kann ich hinarbeiten.
Und jetzt könnte man ja sagen, okay, naja, du bist ja erst Mitte 20, jetzt wart doch mal ab, da kommt doch noch was, da ist ja noch was möglich, aber naja, auch das, was Gianluca jetzt sagt, das kann ich schon ganz gut nachvollziehen.
Ich sehe halt einfach aktuell nicht, worauf ich hinarbeite. Ich habe die ersten 3 Jahre meiner Selbstständigkeit in absoluter Armut gelebt und wirklich nur von Nudeln mit Pesto gelebt und wusste jeden Monat nicht, wie ich meine Miete bezahlen soll. Und es war eigentlich nur schieres Glück, dass ich dann irgendwie nach 3 Jahren Selbstständigkeit eine Stelle gefunden habe, die mir meine Miete zahlt und ich am Ende des Monats noch ein bisschen Geld übrig habe, um aller Jubeljahre mal in den Urlaub zu fahren. Aber das kann ja nicht, also ich, von hier an sehe ich jetzt keine großartigen Möglichkeiten, auf der Karriereleiter weiter nach oben zu steigen. Also zumindest in der Selbstständigkeit nicht. Natürlich kann ich die Redaktion wechseln und in den Privatfunk gehen und da versuchen, irgendwie ranzuklotzen. Aber das ist halt auch nicht meine Mentalität. So, ich bin ein Mensch, der das ist falsch ausgedrückt, nicht schnell zufrieden gibt, aber der einfach zufrieden zu stellen ist. So, ich möchte einfach handwerklich guten Journalismus machen, am besten für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, weil ich bin Kind des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Einfach irgendwann mal irgendwo ankommen. So, und wenn ich angekommen bin, mir quasi einfach meinen Lebensunterhalt leisten können und meine Familie versorgen können. So, also die absoluten Basics und all das ist halt einfach alles im Journalismus nicht möglich. Zumindest in der Selbstständigkeit und in meiner aktuellen Position. Ich bin halt einfach nur ein Dude, der am Ende des Monats seine Bude bezahlen möchte und vielleicht irgendwann mal gern Kinder haben möchte und vielleicht auch noch eine kleine Rente. That's it. Damit bin ich zufrieden. Damit möchte ich irgendwie meinen Lebensabend verbringen und nicht halt mit 55 an einem Lungenkarzinom durch Stressrauchen sterben oder an einem Herzinfarkt als Folgeschaden des langjährigen Stresses, den diese Branche mit sich bringt. Und wenn wir das nicht hinkriegen, quasi in den Redaktionen zu implementieren, damit das quasi Status quo ist und dass auch so ein Type of Mensch wie ich sich da wohlfühlt, dann wird es dazu führen, dass einfach massenhaft Leute dem Journalismus den Rücken kehren und sagen, ich mache was anderes. Und ich für meinen Teil, sollte sich dahingehend nichts ändern, werde das genauso machen, wie vorhin schon erläutert.
So, und jetzt gibt es bestimmt ein paar Leute, die sagen, ey, arbeite doch mal richtig, ich habe Ehrgeiz und so eine Scheiße. Aber im Journalismus brauchen wir auch Leute, die eben nicht die Karriereleiter möglichst schnell mit jeder Überstunde, die sie bekommen können, nach oben jumpen, um sich dann vielleicht mal ein bürgerliches Leben leisten zu können. Nee, wir brauchen auch Leute, wie Gianluca, die einfach guten Journalismus dort machen wollen, wo er eben gebraucht wird, die einen guten Job machen und trotzdem nicht in den Burnout rutschen und trotzdem davon gut leben können und vor allem Planungssicherheit haben, damit sie eben entspannt und gut ihren Job machen können und ihr Leben leben können.
Es ist halt gerade so ironisch, weil was wir vielleicht noch mehr brauchen als die nächsten Führungstalente und so weiter, ja, das mag alles sein, auch gerade an den Medienstandorten. Wir brauchen junge Leute generell, Boomer-Generationen gehen in Rente. Wir brauchen ganz, ganz viele Journalistinnen an allen möglichen Stellen. Aber wenn doch vor allem auch die Landtagswahlen diesen Jahres, die anstehenden Bundestagswahlen, generell die Stimmung in Deutschland uns eines zeigt, dann ist es, dass solche Regional- und Lokalredaktionen unbedingt mit Menschen besetzt sein müssen, die gutes Handwerk verrichten. Und mir ist ein Punkt ganz, ganz wichtig. Ich habe gerade, als wir den Ton gehört haben, mehrfach die Augen aufgerissen, weil ich es einfach, ich finde es so nachvollziehbar, was er sagt. Er will nicht, Gianluca will nicht die großen Sprünge machen. Er will nicht jedes Jahr, keine Ahnung, Urlaub auf Hawaii, in Australien oder sonst irgendwo machen, sondern am Ende des Tages möchte er zur Arbeit gehen, einen guten Job machen, nach Hause gehen und einfach sich nicht Gedanken darum machen zu müssen, ob er nächsten Monat immer noch seine Familie ernähren kann.
Er will einfach sein Leben leben. Er will einfach sein Leben leben.
Und bei uns, Grüße irgendwie an momentan den Reformentwurf für den Öffentlich-Rechtlichen, musst du dir wirklich ernsthafte Gedanken machen, Woche für Woche, was passiert denn jetzt eigentlich hier in dieser Branche und wo kann denn meine Stelle sein? Kann man ja auch in vielen Folgen von uns nachhören, ob das hier die drei von der Frankfurter Rundschau sind, ob das in der Prekarität ist, in der Prekaritätsfolge mit Olivier David. Das gibt so, so viele Punkte, wo ich mich frage, wie kann es sein, dass wir diese Situation bei uns akzeptieren? Weil über andere Branchen würden wir Artikel, Reportagen, Dokumentationen machen, wenn es diese Zustände hätte. Und junge Leute so demotiviert mit noch nicht mal 35 vielleicht den Job verlassen.
Und ich,
so wie Luca.
Ja, genau. Also kann man ja erzählen, ohne da jetzt groß ins Detail zu gehen. Aber für mich ist auch Kinder haben und ein Haus irgendwo auf dem Land eine wunderschöne Vorstellung und auch eine Möglichkeit haben, all meine Leidenschaften und Hobbys, wer mir da bei Instagram folgt, kann ich jedem empfehlen, der bekommt
immer wieder einen Einblick. Ist spannend, jede Woche ein neues Hobby.
Genau, wie ich immer wieder neue Obsessionen entwickle und da sehr viel Freude dran habe und da auch einfach merke, ja klar, feiere ich es mega, eine ZDF-Doku mit Eva Schulz machen zu können oder ich feiere es auch mega, irgendwie nach Kiribati fliegen zu können, um dort eine Doku zu drehen und so. Ich finde das alles mega, mega, mega toll und mega geil, aber ja, ich kann mir halt auch meine ganzen, ich kann mir diese Action auch in meinem Privatleben leben, legen und ich habe ja gesagt, ich plane gerade so ein bisschen mein nächstes Jahr. Naja, ich plane das vielleicht auch ein bisschen genau aus diesem Wunsch heraus, mein Leben zu sortieren und mir Dinge zu ermöglichen. Und der öffentlich-rechtliche Rundfunk, für den ich hauptsächlich in den letzten Jahren gearbeitet habe, der spielt aktuell in der Planung für nächstes Jahr keine Rolle. Und auch, Journalismus per se spielt eine nicht mehr so große Rolle.
Journalismus zahlt so schlecht, dass Menschen wie Gianluca keine Möglichkeit haben, im Journalismus Fuß zu fassen bzw. ihr Leben zu planen. Und dann ist ja ein anderes Szenario, über das wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, dass der Journalismus dir auch einfach keine Möglichkeiten oder kaum Möglichkeiten gibt, wenn wir uns jetzt feste Freie und so weiter angucken, gerade in den ersten 5 bis 10 Berufsjahren, dass auch mal privat eine Krise passieren darf und auch eine größere Krise. Ich rede jetzt hier nicht von 2 Wochen fehlende Motivation oder ähnliches, sondern wirklich gesundheitliche Rückschläge, private Rückschläge, familiäre Rückschläge und dann diese Branche immer noch danach vielleicht auf dich wartet, die Arme offen hält und sich darüber freut, dass du als Talent zurückkommst. Das ist ja noch so ein anderes, mein persönliches auch Angstszenario. Ich meine, du hast das ja mitbekommen, auch die ZuhörerInnen haben es mitbekommen. 2023 war bei mir schon wild und trotzdem war es nichts, was ich nicht irgendwie in Anführungszeichen bewältigen konnte. Wenn ich mir jetzt aber überlege, wenn da noch eine Schippe obendrauf gekommen wäre, wenn da noch irgendwas Gesundheitliches obendrauf gekommen wäre, ich hätte nicht gewusst, ob ich noch weiter hätte arbeiten können und ich weiß nicht, wie ich in meinem Job als feste Freie dann sozusagen, wie sich das darauf ausgewirkt hat, weil viele, die in der gleichen Position sind wie ich, haben halt immer auch nur Jahresverträge oder maximal mal 2 Jahresverträge. Dann je nach Landesrundfunkanstalt hast du dann vielleicht auch nochmal 6 Jahresgrenzen, 15 Jahresgrenzen und so weiter. Dann wird irgendwann doch nochmal kritisch nachgefragt, wo ist denn da dein Volo und wo ist denn das und das? Das heißt, selbst wenn ich mir jetzt einen 3- bis 5-Jahresplan erstelle vielleicht, weiß ich gar nicht, ob ich den so einhalten kann, beziehungsweise welche Flexibilität mir am Ende dann die Branche gibt, weil das sowas über Nacht passieren kann. Das haben viele von uns vielleicht schon mal erlebt. Und so auch ein Zuhörer, dessen Namen wir hier nicht nennen, der uns aber eine Sprachnachricht geschickt hat. Und der hat 2022 tatsächlich, obwohl er einen guten Plan hatte, das Ganze nochmal über den Haufen werfen müssen. Und das war nicht frei von Angst. Aber er hatte auch tatsächlich einfach keine andere Wahl und ja, musste sich so ein bisschen der Situation hingeben.
Ich glaube schon, dass Journalismus und längerfristige Lebensplanung zusammenpassen. Es ist einfach sinnvoll zu wissen, was man in den nächsten Jahren für Ziele hat, um überhaupt darauf hinarbeiten zu können. Sowohl beruflich als auch privat, das hängt ja oft auch irgendwie zusammen oder voneinander ab. Ich hatte auch sowas, so eine Art 5-Jahresplan, bis ich 30 werde und habe da viel drauf ausgerichtet. Und jetzt im Nachhinein betrachtet, hat mir das auch durchaus einiges ermöglicht. Ich habe Jobs machen können und Dinge lernen können, die auch in Zukunft noch sehr hilfreich sein werden. Allerdings habe ich in den letzten Jahren auch gelernt, dass all diese Pläne nur dann sinnvoll und gesund sind, wenn man auch immer die Option bedenkt, dass die Pläne scheitern könnten. Ich bin 2022 als fitter, gesunder junger Mann durch eine Corona-Infektion sehr krank geworden und konnte 1,5 Jahre lang gar nicht arbeiten. Bin jetzt immer noch erst bei 60%. Und das ist natürlich was, das man vorher nicht einplanen kann und wo man als junger Mensch vielleicht auch wenig Gedanken dran verschwendet. Ich habe aber gelernt, dass man diese Macht des Zufalls nicht unterschätzen sollte und deshalb bei großen Plänen am besten immer mitbedenkt, was ist, wenn sie trotz aller Zielstrebigkeit doch nicht aufgehen. Da geht es dann um so Dinge wie Akzeptanz, also wie kann ich mit dem Scheitern umgehen, was macht das mit mir? Weil gerade in unserem Beruf, gerade im jüngeren Alter, ist ja da die Identifikation mit der Arbeit oft sehr groß. Damit man dann nicht in so ein Loch fällt, wenn diese Pläne scheitern, glaube ich, dass das schon sinnvoll ist, sich gerade dann mit diesen großen Fragen zu beschäftigen, wenn alles gut läuft. Also was habe ich für Alternativen? Was ist dann überhaupt noch mein Antrieb, wenn die Arbeit plötzlich nicht mehr der Fokus sein kann? Also das, wofür man seine Kräfte einsetzt. Das ist natürlich erstmal nicht so attraktiv, sich mit sowas zu beschäftigen, aber ich habe gelernt, dass es unbedingt zu den großen Plänen dazugehören sollte. Übrigens auch sowas wie eine Berufsunfähigkeitsversicherung abzuschließen und die oft erstmal nicht zahlen wollen, am besten auch gleich eine Rechtsschutzversicherung mit. Einfach weil man bestimmte Dinge im Leben eben einfach nicht planen kann und es dann doch ganz anders kommen kann, als man sich das vorgestellt hat.
Es kann wirklich richtig sinnvoll sein, auch für die eigene Weiterentwicklung, für die eigenen Ziele, die man sich steckt. Wir müssen jetzt hier nicht nur über Drucksituationen reden, sondern auch einfach für ein, hey, ich möchte dieses und jenes erreichen, bis ich so und so alt bin oder um eine gewisse Position zu bekommen oder so. Da dann sich einen 3-, 5-, 7-Jahresplan aufzustellen und da dann auch entsprechend diese Ziele zu verfolgen, finde ich absolut bewundernswert. Habe ich auf gar keinen Fall bisher. Ich glaube, du vermutlich auch nicht, aber kannst ja dann nachher, vielleicht am Ende dieser Folge wollen wir ja auch so einen Plan aufstellen, wer weiß. Es ist aber auf jeden Fall eine Erinnerung gewesen daran, dass wir eben nicht alles beeinflussen können und dass wir auch akzeptieren müssen, wenn sich die Dinge verändern. Sowohl unsere Gesundheit, unsere privaten Umstände, aber vielleicht dann auch am Ende, Stichwort nochmal öffentlich-rechtlicher und momentan die ganzen Sparmaßnahmen, Reformdruck etc., auch wenn dieses Umfeld vielleicht nicht mehr das hergibt, was wir machen wollen. Wenn Gianluca vielleicht nicht mehr auf Dauer dort arbeiten kann, weil die Strukturen das einfach nicht zulassen, dann müssen wir auch so in Anführungszeichen egoistisch sein und das dann auch akzeptieren und uns dann vielleicht sogar schlussendlich vom Journalismus abwenden, wenn er einfach nicht mehr mit unseren privaten Zielen übereinstimmt. Weil ich glaube, das kann ich zumindest für dich und mich sagen, Luca, Journalismus ist nicht der einzige Lebensinhalt. Es ist nicht das Einzige, was uns den ganzen Tag, die ganze Nacht beschäftigen sollte, sondern wir finden Erfüllung auch in anderen Bereichen. Und der Journalismus muss bei allem Idealismus am Ende doch ein Beruf sein.
Also, es ist aber ja vielleicht gar nicht alles schlecht. Also vielleicht können wir ja doch auch irgendwie unser Leben planen im Journalismus. Vielleicht braucht es dafür gewisse Voraussetzungen und vielleicht sind es gewisse Besonderheiten, aber wir wollen schon auch in dieser Folge gucken, was ist denn möglich, was machen Menschen. Leonie Sontheimer ist freischaffende Journalistin. Sie ist Anfang 30, sie ist vor allem im Bereich Klimajournalismus unterwegs, aber nicht nur da. Sie dreht Dokus und Reportagen und sie hat Familie, sie hat ein Kind. Ja, sie hat ein Kind und sie wohnt auf dem Land. Und damit meine ich jetzt nicht Speckgürtel Berlin, ne? Sie ist irgendwie da, wo ich gern wäre, was ich mir aber nicht so richtig vorstellen kann, weil, wie gesagt, ich bin Journalist. Vorneweg, alles, was wir jetzt hören, steht schon auch irgendwie unter dem Flagge privilegiert sein, Privileg, ja? Weil Leonie und auch uns ist absolut klar, dass das, so wie sie das macht, dass das jetzt nicht jeder einfach so praktizieren kann. Aber trotzdem habe ich persönlich festgestellt, ich sehe meine eigene Situation vielleicht viel schlechter, als sie ist. Also, wir haben schon gesagt, du hast eine Familie. Zweiter Fact zu dir ist, du wohnst auf dem Land. Und jetzt nicht irgendwo auf dem Land, sondern im tiefsten Süden Deutschlands. So ganz weit weg von den Medienzentren, den journalistischen Zentren dieser Republik. Ja, ist doch so. Also ich meine, wir reden hier von Berlin, wir reden von Köln. Gut, München ist ja ums Eck, nehm ich an.
Ich bin tatsächlich im Dreieck zwischen Innsbruck, München und Salzburg. Also so überall bräuchte ich eine Stunde hin. Und hier gibt's schon auch Medien. Aber ja, ich gehe mit, dass das jetzt hier vielleicht nicht Berlin ist.
Ja, also ich sag mal so, wir kennen uns ja auch aus einem Produktionsfirmen-Kontext. Also wir haben uns übers Y-Kollektiv damals ja kennengelernt. Und ich sag mal, diese Formate, die sitzen ja schon eher irgendwie anderswo. Und ich habe ja auch gesehen, du bist ja trotzdem immer wieder bei Produktionsfirmen unterwegs, schneidest irgendwelche Filme. Beispielsweise ja neulich erst einen Film über Mikrokredite in Sri Lanka gemacht. Ja. Ich glaube, du warst selber nicht in Sri Lanka, das hat Fred Frederik gemacht, aber du warst ja trotzdem mit im Schnitt und so weiter. Ne? Also du musst dich ja schon noch bewegen. Die Frage ist, du warst vorher in Berlin, glaube ich, und hast dann den Schritt gemacht, um zu sagen, du gehst jetzt in ein Haus auf dem Land nach Bayern. Wie kam denn diese Entscheidung zustande? Also war das ein langer Plan oder war das irgendwann, bist du morgens aufgewacht und hast gesagt, mich regt das hier auf, ich muss hier weg?
Und dann so im Muscout Bayern. Du bist, glaube ich, eigentlich schon auf dem Weg dahin, weil ich habe mir das auch schon viele Jahre vorher irgendwie gedacht oder wir zusammen mit meinem Partner, dass wir gerne mal in den Bergen wohnen würden. Also wir sind total bergaffin und haben das halt in Berlin lebend wirklich nur immer in irgendeinen Urlauben oder so ausleben können. Und dann war es so, dass wir waren in der WG in Berlin, haben da auch das Kind bekommen, dann war da Eigenbedarf und irgendwie wir mussten raus, was in dem Fall nicht so schlimm war, weil wir dann sowieso nach Stockholm gegangen sind für ein paar Monate.
Ach ja, stimmt.
Zur Elternzeit.
Ach ja, stimmt. Ja, ja.
Genau, also wir waren auch in Schweden und dann waren wir so mit einem halben Fuß oder was heißt einem halben Fuß, mit einem ganzen Fuß mindestens raus aus Berlin und haben aber gemerkt von dort aus, wir waren dann ein halbes Jahr in Schweden, ist es ein bisschen schwierig, sich in Deutschland was Neues zu suchen. Also hätte man ja auch mal runterfahren müssen und so. Und dann sind wir eben doch wieder zurück nach Berlin. Aber also das war schon so der erste Schritt raus, wo wir wussten, wir müssen jetzt gar nicht für immer in Berlin bleiben. Eigentlich haben wir Lust, in die Berge zu ziehen. Und das hat natürlich total geholfen bei der Entscheidung, dann auch aus Berlin wegzuziehen. Ich glaube, wenn wir so die perfekte Wohnung gefunden hätten, irgendwo in einem Kiez, wo viele Freunde sind oder so, wäre es eventuell auch nicht dazu gekommen, dass wir jetzt schon raus sind. Aber so war es halt, okay, der Vertrag endet im Dezember, wir müssen schon wieder neu suchen. Okay, dann lass uns jetzt mal in den Bergen suchen. Das war so ein bisschen der Prozess.
Jetzt ist es ja natürlich aber auch eine Entscheidung. Ich meine, Die ist für jeden wahrscheinlich, egal in welchem Job man erstmal ist, natürlich weitreichend. Aber jetzt für dich mit deinem Journal-Job, hattest du da auch Angst aus, ich sag mal rein aus Karriere- und Jobsicht, dass das irgendwas hart verkomplizieren könnte?
Nee, weil ich aber auch vorher die Erfahrung gemacht habe, also ich arbeite sowieso auch schon aus Berlin heraus, habe ich remote für irgendeine Produktionsfirma gearbeitet, die ich im Zweifel nie getroffen habe. Und da war einfach dann schon die Erfahrung da, dass ich gar nicht vor Ort sein muss. Und also ich habe dann auch mal für eine Produktionsfirma in Berlin gearbeitet. Und wenn dann die Vertonung ist, ist das natürlich praktisch, dass das in derselben Stadt ist. Aber tatsächlich war sonst gar nicht irgendwie notwendig, dass wir uns immer getroffen hätten. Das heißt, ich wusste, dass ich das, was ich gemacht habe, auch ganz gut von hier aus machen könnte. Und an der Stelle, ich muss auch mal sagen, das ist halt arschprivilegiert. Also meine ganze Situation ermöglicht mir das ja aus vielen verschiedenen Faktoren heraus, warum ich das einfach so machen kann. Und dazu zählt aber natürlich auch, dass ich glaube, innerhalb der Branche ich irgendwie, und das war auch nicht geplant, aber ich bin halt jetzt gerade in so einer Jobbeschreibung, die sich gut remote vom Schreibtisch im Homeoffice oder ich habe ja auch ein Büro, jedenfalls halt weit weg von irgendeiner Stadt einfach machen lässt. Und es ist eine Voraussetzung natürlich, dass ich ab und zu reise oder auch ab und zu mal wieder in Berlin bin. Aber da hatte ich auch total Lust drauf. Das war wie so Win-Win, dann zu wissen, okay, ich habe dann auch Gründe, mal wieder in die Stadt zu kommen.
Als du gesagt hast, dass du mit Leonie reden wirst, dass du sie interviewen wirst, hatte ich auch direkt so ein Gefühl von, das ist super, dass wir sie mal zu hören bekommen. Weil ich glaube, es gibt ganz, ganz wenige Jobs, die einem sozusagen die Freiheit geben im Journalismus, wirklich unterwegs zu sein, wo wir unterwegs sein wollen, dort zu leben, wo wir leben wollen. Und was sie gerade schon erzählt, das hat mir persönlich, ich weiß gar nicht, ob irgendwem anders da draußen, aber mir persönlich auch gerade eine totale Bestätigung irgendwie gegeben, weil auch für mich hat es natürlich einen Grund, warum ich unbedingt Filme machen möchte, warum ich Dokus machen möchte, weil ich mir auch vorstellen kann, vielleicht mal außerhalb von Deutschland zu leben, weil ich mir vorstellen kann, auch irgendwo mal in der, ich sag jetzt mal, mit absoluter Liebe Pampa, also nee, warte, ich sage jetzt mal absolut liebevoll, in der Pampa zu leben. Das alles kann ich mir sehr gut auch irgendwann für mich vorstellen. Ich fühle mich gerade noch sehr in meiner Frankfurt City Girl Zeit, in der ich immer noch in meinem Kopf 22 bin. Aber so langfristig gesehen ist natürlich auch bei aller Liebe für Lokal- und Regionaljournalismus oder bei aller Liebe für die Medienzentren vor allem, für die großen Medienstandorte, bedeutet das natürlich auch immer eine gewisse Bindung an eine Region, an die Aktualität zum Beispiel auch, dass du schnell in der Stadt bist und so weiter. Und Leonie hat natürlich jetzt schon, und das ist eines ihrer Privilegien oder das, was sie sich einfach erarbeitet hat, hat natürlich eine Position, in der sie sich bewegen kann, wohin sie möchte. Und das finde ich wirklich, wirklich gut zu hören auch einfach, dass das mit vielen Produktionsfirmen am Ende des Tages geht, selbst wenn du eben irgendwo im Drei-Städte-Eck da unten chillst. Du darfst ja nicht abgeschnitten von der Welt sein, aber hey, es funktioniert und ist vielleicht dann auch für die eine oder andere Person die Bestätigung auch, dass es gerade in der freien Branche durchaus möglich ist, sich eher freier den Wohnort auszusuchen, als wenn man jetzt eben festangestellt 5 Tage die Woche ins Büro pendeln muss.
Ja, das war auch so meine Erkenntnis irgendwie für mich selber, ne? Also ich arbeite für niemanden in Leipzig aktuell. So, und ich lebe ja hier. Also ich könnte auch 50 Kilometer weiter auf dem Land leben. Das würde funktionieren. Ich stelle aber jetzt schon fest, also ich glaube schon, dass ja eigentlich sehr viele Journos diesen Luxus haben, oft remote arbeiten zu können. Also außer man ist vielleicht gerade fest angestellt bei irgendeinem Sender. Aber wer ist das schon? Ne? Also das sind ja auch die wenigsten einfach.
Und die können im Zweifel sich das auch noch rauslassen, weil die Sender dann irgendwie kulant sind oder ja, so, dass sie nur einmal in der Woche reinfahren.
Genau. Also ist das ja eigentlich schon mal wahrscheinlich für gar nicht so wenige Leute möglich. Das heißt, für dich war das auch mit gar nicht so viel Planungsstress bezüglich deines Jobs verbunden. Du musstest niemandem eigentlich wirklich Bescheid sagen, weil ob du jetzt aus Berlin irgendwo anders hinfährst oder halt da aus dem Süden Deutschlands irgendwo anders hinfährst, ist ja egal.
Ja, also gut, es gab schon so ein, zwei Gespräche, wo ich das Gefühl hatte, ich sag jetzt, dass ich wegziehe und das bedeutet irgendwie, dass sie mich nicht fragen, ob ich den nächsten Film machen will. Aber da wusste ich, dass das dann halt andere Optionen gibt. Genau. Und was ich merke, ich bin halt seltener so spontan für irgendeine Abendveranstaltung oder so erreicht. Also, ne, so ich kriege schon immer Einladungen hier zu der Filmvorführung oder dieser Diskussionsrunde, wo ich immer Bock drauf hätte. Und da ich schreibe regelmäßig E-Mails, in denen steht, hallo, das klingt total gut, aber ich wohne jetzt nicht mehr in Berlin. Also, genau, aber es ist verkraftbar.
Ja. Also du wohnst jetzt ja auch in einem Haus, ne? Auch das ist für mich sehr interessant, weil ich sage, oh, ein Haus, das ist ja cool. Aber ihr habt nicht gekauft, ne? Ihr habt nur gemietet quasi gerade.
Wir wohnen zur Miete und unsere Vermieter wohnen eigentlich in dem Haus und wir sind nur in der Dachgeschosswohnung. Ah. Also das ist jetzt auch kein komplettes Haus, aber es ist hier schon so ein, es ist schon so Hof-Feeling. Mhm. Wir wohnen hier am Hang, wir haben Rentiere, Hunde, Katzen, wir sind aber nur die Mieter in der Dachgeschosswohnung und ich bin auch froh drum. Also ich hätte jetzt nicht die Kapas, hier auch noch den Garten zu schmeißen oder so. Und auch sowas wie, wir haben 7 Schläfer im Dach. Da bin ich einfach nur froh, dass ich keine Verantwortung habe, die jetzt da rauszukriegen, sondern dann sagen kann, ja, es ist jetzt nicht mein Problem.
Kurzer Einschub hier. Ich habe tatsächlich dann erstmal gefragt, ich habe es rausgeschnitten, habe ich gefragt, was zum Fick sind eigentlich 7 Schläfer?
Also ist das nicht so marderartige Tierchen?
Nee, ich glaube viel kleiner, eher so hamsterartig mit großen Augen.
Hamster?
Ich glaube schon, warte kurz.
Fact-Checking wird bei Druckausgleich groß geschrieben, deswegen googeln wir gerade live,
wie sie. Jo, Alter, das sind diese süßen Tiere, Mann.
Oh mein Gott, die sind wirklich niedlich.
Oh Gott, google mal alle kurz nach 7 Schläfer, das ist sau sweet, ey. Gut, aber ich glaube, das ist ein Problem, dass die da im Haus leben, ehrlich gesagt.
Ja, aber ich hoffe, die tun ihnen nichts.
Nee, bestimmt nicht. Aber die haben auch fucking Rentiere einfach.
Ja, Rentier, das hat mich begeistert. Da sehe ich, also, dafür würde ich mein Leben planen. Dafür, vielleicht hat Leonie mich damit überzeugt. Vielleicht plane ich ab jetzt mein Leben, damit ich irgendwann sagen kann, ich habe Rentiere.
Ja, weil ich habe mich tatsächlich auch gefragt und ich glaube, das ist auch etwas, was viele Leute beschäftigt. Vielleicht hast du dich oder ihr euch damit ja mal auseinandergesetzt. Wenn ja, dann erzähl da gerne von. Das Thema Kredite und so. Ne? Also ich habe bisher ja gehört, als freischaffender Giorno, man ist ja immer am Arsch eigentlich.
Wir sind irgendwie, also ich glaube, dahingehend sind wir auch noch nicht so erwachsen, wie du mich gerne am Anfang vorgestellt hättest. Also klar, ne, so auch in meiner Alterskohorte gibt es Leute, die Kredite aufnehmen und Häuser kaufen. Aber wir als Familie und als Lebensentwurf sehen das jetzt gerade gar nicht am Horizont. Und also wir sind hier auch nicht für immer hingezogen. Wir haben irgendwie so einen Zeithorizont von 3 Jahren, bis unser Kind eingeschult wird. Und dann wollen wir mal überlegen, aber wahrscheinlich auch eher wieder Richtung Norddeutschland zurückziehen. Ja. Kann ich jetzt noch nicht sagen, aber das ist halt auch, also wir planen maximal 3 Jahre irgendwie voraus und Kredit aufnehmen, haben wir echt auch noch nie drüber gesprochen.
Ja. Aber das finde ich trotzdem auch ganz spannend und irgendwie auch ermutigend, dass du sagst, ey, wir planen da gar nicht so weit im Voraus und trotzdem funktioniert sowas irgendwie, weil auch in meinem Kopf ist da irgendwie ganz oft, oh Gott, ich muss jetzt meinen 10-Jahres-Plan hier aufstellen, sonst wird das hier gar nicht. Ich würde mal ganz kurz auf das Thema freischaffend sein und ein Kind haben eingehen, weil ich glaube, das ist ja irgendwie auch der nochmal der viel, viel größere Faktor ja irgendwie. Ich weiß noch, wir haben uns mal in Hamburg gesehen bei Netzwerk Recherche. Da war dein Kind mit dabei und das fand ich richtig cool. Wie machst denn du das sonst? Also, klar, du bist nicht alleine, ne? Also du hast noch einen Partner und ihr teilt euch da ja bestimmt rein, aber du bist ja trotzdem auch manchmal echt lange irgendwie dann unterwegs wahrscheinlich, irgendwie bei Schnittsachen und so weiter. Also wie sehr musst du da dein Kind natürlich immer berücksichtigen und wie machst du das?
Also man muss das Kind immer berücksichtigen, einfach von zu jeder Uhrzeit an jedem Tag. Das ist halt, also ne, genau, das ist sozusagen die Basis. Ich kann jetzt nicht irgendeine Entscheidung treffen, wo ich nicht das Kind berücksichtige. Das ist aber auch klar. Und also genau, es ist jetzt auch kein Hexenwerk, das machen ja viele Leute. Wir haben halt einen Kindergarten. Also der ist natürlich sozusagen, dass wir jetzt gerade sprechen können und mein Partner und ich beide gleichzeitig arbeiten, ergibt sich daraus, dass das Kind betreut wird, was halt super cool ist. Bin ich auch sehr dankbar für, dass das auch wieder, ne, in Deutschland halt irgendwie gut geht. Also natürlich gibt es Engpässe bei der Betreuung etc., aber grundsätzlich ist es auch ein großes Privileg. Und dann haben wir so einen gemeinsamen Kalender und da schreiben wir unsere Termine rein. Und wenn da, wenn ich weiß, ich muss schneiden, dann muss ich halt frühzeitig irgendwie das in den Kalender eintragen. Und mit der Produktionsfirma, wenn da, wo die das gern wollen, irgendwie schon eine Veranstaltung von meinem Partner drin ist, dann halt sagen, ich kann da nicht oder ich müsste da einen Remote-Tag machen oder da kann ich nur bis so und so viel Uhr. Also so, klar, man muss schon immer mal hin und her schieben und es ist auch zwischen meinem Partner und mir viel Kommunikation und Verhandlungssache. Aber grundsätzlich, also wir haben uns viel die Klinke auch in die Hand gegeben, dass immer einer zu Hause war und die andere Person irgendwie unterwegs, weil der arbeitet auch viel on the road, also als Tontechniker. Aber ich habe das Gefühl, dass das eigentlich total gut geht. Also was sozusagen jetzt gerade in der Region, in der ich jetzt lebe oder warum ich ja auch in die Berge gezogen bin, halt voll der Faktor ist, ist einfach, dass ich so viel zurückkriege hier von der Umgebung und so viel, also mir geht's einfach grundsätzlich sehr gut in der Natur und ich fahre hier jeden Morgen, wenn ich zum Kindergarten fahre, erstmal irgendwie den Berg runter und sehe, oh, da hinten ist die Wolke gerade schön und jetzt kommen die Herbstfarben rein und so und das gibt mir halt extrem viel und auch so diese so geerdet sein oder wieder mehr mit Pflanzen und Tieren irgendwie umgeben zu sein, ne? Und ansonsten, also ich arbeite viel abends und auch manchmal nachts. Das ist jetzt, also das ist kein Geheimnis und auch kein toller Trick, aber halt manchmal eine Notwendigkeit, damit es dann funktioniert. Ja. Ich schaffe es aber schon auch, mir Zeit für mich zu nehmen oder Sport zu machen oder so. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich mich komplett aufopfer. Das würde ich auch niemandem empfehlen. Und ansonsten, ich weiß gar nicht, ob es so ein großer Trick ist. Ich würde gern sagen, dass ich effizient arbeite, aber nicht mal das tue ich, weil ich klicke mich auch wie jeder andere Dulli die ganze Zeit zwischen meinen Apps hin und her und verzettel mich und so. Also da könnte ich noch gut von anderen lernen.
Ich finde, bei Leonie klingt da eine totale Akzeptanz einfach durch. So auch eine Akzeptanz des manchmal Unplanbaren und eine Akzeptanz dessen, dass vieles auch einfach Verhandlungssache am Ende ist. Ich habe auf Instagram eine Zuschrift bekommen von einer Kollegin, die auch geschrieben hat, seit ich akzeptiere, dass ich manchmal an irgendeinem Lokalbahnhof mir mit dem Handy einen Hotspot geben muss auf meinen Laptop, um da irgendwie was zu arbeiten oder dass ich manchmal aus Dummheit um 23 Uhr nochmal das Arbeitshandy rausgeholt habe und deswegen dann natürlich auf die Nachricht antworten muss, die ich gerade angeklickt habe. Seitdem sie das akzeptiert, geht es ihr besser damit und sie kann diese Wellenbewegung dann auch eher verarbeiten, weil sie nicht das versucht als Problem zu sehen, sondern einfach als ein, hey, mein Arbeitsleben funktioniert anders und deswegen kann ich mir dann vielleicht auch mal an einem Montag, Dienstag unangekündigt freinehmen, ohne dass ich irgendeinen Antrag ausfüllen muss oder sonst irgendwas. Aber gerade wenn man auch um Familie, um Tiere, um Kinder und so weiter drumherum arbeitet, um andere Verantwortung im Leben, dann ist es, glaube ich, ganz, ganz, ganz wichtig, dass man das auch einfach versucht zu akzeptieren, dass es halt mit Reibung und viel Organisation dann auch einfach einhergeht. Organisation ist halt sowieso etwas, was ich zum Beispiel sehr, sehr gerne mache, aber ich stelle es mir für Leonie und ihren Partner und generell schon dann sehr aufwendig vor, weil wir wissen ja auch, wie Produktionsfirmen dann manchmal sind oder Auftraggeber und die sagen dann, ja, das muss dann aber da und da, das muss zu diesem Zeitpunkt passieren. Oder dann sagt vielleicht nicht die Produktionsfirma das, sondern der Sender sagt, ja, aber die Abnahme muss zu diesem Zeitpunkt passieren. Und da dann sich auch selbstbewusst hinzustellen und zu sagen, das passt aber nicht, das geht nicht gerade in diesem Zeitfenster. Ich bin gerade mit anderen Verantwortungen, mit Familie und so weiter, bin ich auch noch eingebunden. Ich glaube, das ist etwas, was wir alle, wenn wir große Schritte und Verantwortung entgegennehmen wollen in den nächsten Jahren, das müssen wir auf jeden Fall lernen. Weil nur so schützt du am Ende auch dein Privatleben wahrscheinlich.
Ja, naja, aber ja. Ich höre ja schon raus, dass du dir ein Umfeld geschaffen hast, was vielleicht den Mehrstress, den du wahrscheinlich, also ich glaube schon, dass du natürlich mehr Stress hast als ich. Also, weil ich habe auch viel zu tun, aber ich wohne in meinem direkten Arbeitsumfeld. Ich fahre nicht weit, wenn ich irgendwo hin muss, meistens. Und ich habe auch kein Kind. Also da geht schon mal viel Stress weg. Also du hast wahrscheinlich schon mehr Stress, aber du hast dir halt ein Umfeld geschaffen, was dir diesen Stress vielleicht auch wieder nimmt, weil du nun mal in einer Gegend bist, die dir sehr gut tut. Und vielleicht ist das ja tatsächlich schon auch ein bisschen, ja, auch kein Geheimnis, ist auch irgendwie logisch und liegt auf irgendwie auf der Hand. Ne? Wenn man irgendwas raus haben will, muss man halt auch Input geben, aber finde ich trotzdem irgendwie einen guten Punkt, auch wenn er eigentlich klar ist, den mal aber trotzdem so zu hören irgendwie. Ne?
Voll, und also natürlich auch ein bisschen was von sich immer auch ein soziales Umfeld dann aufbauen oder so. Also hier sind jetzt halt keine Großeltern, aber dafür haben wir Freunde, ja, die wir dann anschreiben können, ob die mal das Kind nachmittags doch irgendwie mitnehmen können, ja, oder so. Und genauso auch auf Arbeit. Also ich meine, als Freischaffende ist es nicht so easy, jetzt Aufgaben einfach abzugeben. Aber ich bin ja auch noch im Netzwerk Klimajournalismus, ja, irgendwie voll viel unterwegs. Und da helfen wir uns total viel aus. Oder dann, ne, also so guckt man ein bisschen, wer gerade wie viel Workload hat und kann irgendwie so ein bisschen das verteilen. Also genau, halt irgendwie zu gucken, dass man von Leuten umgeben ist, die so ein bisschen mit abfedern können, auch hier, ja, oder da mal. Und es ist, also es werdet ihr ja vielleicht irgendwann merken, aber es ist ein bisschen wie so bei einem Spiel, wenn man halt Kinder hat, dann ist man einfach in einem anderen Level und dann merkt man, wie viele andere Mitspieler man da auch noch hat. Und dann ist es halt so am Telefon, ja, ich bin jetzt hier gerade auf dem Spielplatz, ich hoffe, es stört nicht. Und dann kann ich halt immer nur so lachen und sagen, ja, ich auch. Also ja, es gibt halt sau viele Journos, die Kinder, ja, haben. Aber wieso, diese Welt erschließt sich einem auch erst ein bisschen, wenn man das halt selber,
ja,
hat.
Ja, ja.
Ja, ist wie so ein Codewort, ja, was man dann sagt.
Ich glaube, ich kenne die Antwort, aber jetzt, da du das irgendwie so lebst, wie du das eben lebst, und damit glaube ich schon, zumindest so in dieser Altersgruppe da jetzt nicht alleine mit bist, ne? Ich glaube, wie gesagt, da gibt es schon noch mehr, die das machen, aber schon eher, es ist schon.
Ich bin die Einzige, die darüber die ganze Zeit auf Instagram, ja, postet, wahrscheinlich, das hinkriegt.
Hey, aber es ist top, dann kommen so Leute wie wir da drauf, mit dir mal ein Gespräch zu führen, das ist doch mega. Kann das jeder Journo, jede Journalistin? Meinst du, das könnte in dieser Branche jeder Mensch oder jeder freischaffende Journalist schon irgendwie hinkriegen, auch wenn er vielleicht denkt, ah nee, das kann ich einfach nicht?
Ja, das ist jetzt schwierig zu beantworten, weil ja und nein, ne? Also weil eben, was wir gesagt haben, nicht jeder hat dann die Privilegien oder die das soziale Umfeld, was auch immer, was abfedert. Aber grundsätzlich, wenn man das hat und einem da eher so nur Zweifel oder Ängste im Weg stehen, die aber jetzt, sage ich mal, keine materielle Basis, ja, haben, dann kann man das, also dann können es alle. Und ich glaube auch, ja, also das wurde mir schon auch viel gespiegelt, dass Leute das so voll mutig und den großen Schritt finden und so, aber es hat sich für mich jetzt nicht so krass angefühlt. Und ich glaube, ein bisschen ist der Trick auch zu sagen, dass man nicht für immer irgendwo hinzieht und sich ein Haus kauft, sondern eher sagt, hey, da würde ich gern mal wohnen, ich plane jetzt mal 3 Jahre da zu sein und dann gucke ich weiter. Ja. Also das nimmt so ein bisschen die Schwere dann raus, dass das so eine Lebensentscheidung für immer ist. Beim Kinderkriegen wiederum kann man schlecht sagen, ich probiere es mal 3 Jahre.
Ja, das ist, sollte man, ja.
Das sollte man da muss man dann einfach durch.
Ja, ey, aber du, ich finde tatsächlich, dass das Thema Kinderkriegen ist, das sehe ich da schon wieder deutlich entspannter, weil ich irgendwie das Gefühl habe, ey, ich kenne so viele Menschen, die kriegen das hin. Und die haben ein Kind bekommen und im Vorfeld dachte ich, oh je, Mine, wie soll denn das werden? Und dann ist das Kind da und ich merke, ja, das funktioniert grandios, ne? Also ich glaube, dass da ist der Mensch ja auch schon irgendwie für gemacht, sag ich mal, dass das passiert, so.
Ja, sonst würde es uns nicht geben.
Nee, genau. Ja. Aber ich finde, da ist schon eher das, ich kenne einfach kaum JournalistInnen in meinem Umfeld, so in der Branche, in der ich arbeite, also wir machen ja quasi auch dasselbe, also mainly Filme, ne? Auch wenn in unterschiedlichen Bereichen vielleicht. Und da kenne ich aber kaum jemanden, der gesagt hat, ich ziehe aufs Land. Und aufs Land meine ich jetzt nicht, wenn ich hier aus Leipzig nach Markleberg, das kennt jetzt keiner, aber das ist nebenan, ziehen würde, das meine ich damit nicht, weil das ist einfach, ja, sondern ich meine wirklich, wenn ich jetzt sagen würde, ich ziehe in die Sächsische Schweiz. Ne? Das ist und selbst das wäre sogar noch aus meiner Sicht irgendwie entspannter, als an die Grenze zu Österreich zu ziehen. Aber das liegt vielleicht auch daran, dass ich in München einfach, ja, kein Umfeld habe, ne? Also vielleicht.
Ja, und man braucht echt nur eine Stunde mit der Regionalbahn von hier aus bis, ja, nach München. Und das ist also soweit, ich meine, hier pendeln Leute, hier wohnen die ganzen Leute, die bei Audi arbeiten, haben sich ihre Häuser hingestellt. Schön. Nee, ist Audi in München? Ich check's immer nicht, welche Autos
sind. Ich weiß es nicht. Ich glaube in Ingolstadt, aber das ist doch
egal,
auch.
Egal, auf jeden Fall gibt's hier Leute, die pendeln.
Und die haben Kohle. Ja. Es gibt Leute, die haben Kohle und pendeln. Jo. So. Vielleicht abschließend die Frage. Also, ich kenne die Antwort, ne? Aber ich würde es trotzdem mal mitnehmen. War das jetzt eine gute Entscheidung oder war es in manchen Punkten vielleicht doch härter, als du gedacht hast?
Es war eine sehr gute Entscheidung. Ich bin auch gerade so total entzückt davon, hier den Herbst irgendwie zu erleben zum ersten Mal. Also die Jahreszeiten sind hier irgendwie einfach mega, mega schön. Ich glaube aber, wenn man meinen Partner fragen würde, wäre die Antwort auch schon ein bisschen anders so nuanciert, weil für ihn das jetzt schon mehr Reisen und Wegsein bedeutet hat, zumindest den Sommer über. Genau, und das hat natürlich dann, wenn man so ein Familiensystem ist, genau, Veranstaltungsbranche, und das hat natürlich dann auch irgendwie einen Effekt auf meinen Alltag, wenn er die ganze Zeit weg ist. Genau, aber wir probieren das auf jeden Fall nochmal weiter hier. Also ein Jahr war jetzt schon mal und ein, zwei Jahre geben wir dem auf jeden Fall.
Also es wirkt auf jeden Fall so, wenn man dich verfolgt, dass es für dich keine Auftragseinbrüche im Großen und Ganzen bedeutet hat.
Ach so, dahingehend meinst du? Nee, überhaupt nicht. Das, also wirklich, ich habe das Gefühl, das ist allen komplett egal, wo ich wohne.
Good to know.
Ja, wirklich, probier es mal aus. Aber ganz ehrlich, man könnte auch, also so Zeitumstellung, also Neuseeland, I don't know, aber man könnte auf jeden Fall auch in Portugal sein oder in Norwegen oder so. Ich glaube, es würde echt niemanden jucken.
Ich finde das ganz interessant, weil ich habe bei Leonie so das Gefühl, also ja, privilegiert, bla bla bla, aber ich habe das Gefühl, es ist auch einfach mal machen. Also ich glaube, man hat ja auch häufig die Angst davor oder man denkt, man würde das nicht hinkriegen, irgendwie jetzt auch aus unserer Branche heraus, weil man A, so wenig Leute kennt, die das irgendwie tun im eigenen Umfeld, und B, aber auch, weil ja, man es einfach nicht tut. Ne? Also ich könnte jetzt hier zur Miete in ein Haus aufs Land ziehen, das könnte ich machen. Das würde funktionieren. Klar, das ist jetzt erstmal noch nicht so per se dann die große Lebensplanung, ne? Aber ich finde, das zeigt schon.
Aber es ist eine Lebensentscheidung.
Genau, und es ist vielleicht auch einfach mehr möglich, als man denkt.
Absolut. Also, was wir ja bei Leonie auch so ein bisschen die Maßgabe zu sein scheint, ist ja dieses Privates comes first. Oder was mir gut tut, was meiner Familie gut tut, comes first. Und der Job wird sich schon drumherum entwickeln. Und das braucht vielleicht Zeit. Das muss sich auch erstmal justieren. Und das muss natürlich auch finanziell durchgeplant werden, weil das geht nicht für alle und jeden. Also Leonie hat davor schon frei gearbeitet, arbeitet jetzt weiterhin frei. Wenn du als festangestellter Regionalredakteur von dem einen Medium gehst, in eine gewisse andere Region, dort nicht mehr arbeiten kannst bei Arbeitsstelle A, dann musst du natürlich in Region B dir was suchen. Das ist ganz klar. Und das muss mit eingeplant werden. Also das darf man, glaube ich, nicht vergessen, wenn man sich diesen Lebensentwurf oder dieses sehr flexible Lebensmodell da so ein bisschen anguckt. Ich glaube, was mich einfach am Ende des Tages immer noch so ein bisschen stoppt, Lebensziele auch festzulegen oder diese Karriere und Lebensplanung, was ja beides miteinander einhergehen muss, das anzugehen, ist einfach auch diese Angst davor, Entscheidungen zu treffen, die so maßgeblich verändernd sind, dass das einfach eine kleine Welle loslöst. Wenn du dich entscheidest, aus einer Großstadt wegzuziehen und das vielleicht noch am Anfang deiner Karriere eher machst, zum Beispiel bei mir jetzt, was Dokus und Filme betrifft, dann kann das natürlich schon etwas anderes bedeuten als Leonie, die sich jetzt dort ein bisschen weiter gesettelt hat. Das heißt, ich würde auf jeden Fall davor Gespräche führen. Wie sieht's denn aus? Kann ich weiterhin die Aufträge haben und so weiter? Oder auch mit dem SWR kann ich woanders wohnen und dann einmal im Monat ein paar Tage reinkommen? Also das sind schon Gespräche, die man führen muss, Entscheidungen, die man führen muss. Und ich glaube, je nach Lebensphase, je nach Job, je nach Arbeitgeberin fällt die Antwort dann auch schon anders aus, aber ich glaube, die Angst vor den Konsequenzen oder vor dieser Welle, die sich da loslöst, die einem ja auch so gut tun kann, wenn man sich in dem neuen Wohnort so viel wohler fühlt oder mit der Familie, die man gründet, mit dem Hund, den man sich holt, was auch immer, ich glaube, das ist diesen Sprung am Ende wert, So klingt es zumindest, finde ich, bei Leonie. Hast du denn jetzt das Gefühl, du hast vorhin gesagt, du gehst auf die 30 zu, du fühlst dich jetzt vielleicht auch schon so langsam ein bisschen danach in diesen Planungen zu denken, du willst offensichtlich schon dein gesamtes nächstes Jahr planen, Luca. Hast du das Gefühl, du kannst das jetzt langsam starten, diese großen Lebensentscheidungen zu treffen? Bist du dafür schon trittsicher genug sozusagen?
Na, ich glaube, es ist so ein bisschen auch die Erkenntnis, dass, glaube ich, dieses Gefühl der Trittsicherheit nie auftritt. Man auch so ein bisschen immer wieder mit dieser Unsicherheit konfrontiert sein wird. Ich glaube schon auch, dass ich selber in meinem Karrierestep so weit bin, einfach zu sagen, ich könnte auch jetzt im Journalismus bleiben und mir ein Leben planen. Und ich glaube auch, ich könnte mir sogar ein Haus kaufen, wenn ich das will. Natürlich, weil ich nicht alleine bin, sondern auch noch eine Partnerin habe, die Gott sei Dank in einem ganz anderen Anstellungsverhältnis ist, was durchaus auch nochmal eine Sicherheit irgendwie schafft. Aber ich glaube, am Schluss mache ich mir da manchmal mehr Sorgen, als ich sie mir machen müsste. Ich persönlich. Das heißt nicht, dass es auf den Gianluca genauso zutrifft. Gleichzeitig habe ich aber für mich auch festgestellt, dass, glaube ich, bei aller Liebe, die ich zu diesem Job habe und bei all der Action, die ich dadurch erlebe, ich vielleicht schon auch feststelle, ja, vielleicht ist mein Job auch nur mein Job und vielleicht kann ich mir diese Action viel einfacher im Privatleben gönnen, wenn ich mir nicht so viele Sorgen machen muss.
Ich glaube, das muss ich mir auch so ein bisschen als Vorbild nehmen, um ehrlich zu sein, weil ich struggle jetzt ehrlicherweise schon damit, überhaupt mein nächstes Jahr zu planen. Obwohl ich gerade erst eine Auftragsbestätigung reinbekommen habe, also für ein größeres Filmprojekt nächstes Jahr, habe ich jetzt schon wieder Anxiety. Habe ich genug geplant? Habe ich schon jetzt, es ist Oktober, genügend Aufträge für nächstes Jahr? Und das, obwohl ich nur zu 50% als Freier arbeite, macht mir das schon Stress. Ich plane irgendwie so März, April nächstes Jahr 4 Wochen mal zu reisen. Du kannst dir nicht vorstellen, was das für Schweißausbrüche bei mir bedeutet, zwischen mir und meinem Kalender, meinem Auftraggeber beim SWR, meinen anderen freien Projekten, das da irgendwie hin und her zu schieben, wann ich denn dann am besten nach Lateinamerika reisen kann. Also das macht mir so, so viel Stress. Und gerade wenn ich auf Gianlucas Situation dann noch gucke, frage ich mich dann, wie das für uns aussehen kann, sich dann, also dann auch wirklich größere Entscheidungen zu treffen, ohne Auftraggeber, also auch festere, zu verlieren. Stichwort Präsenzkultur oder ähnliches. Aber am Ende sehe ich persönlich auch die Verantwortlichkeit bei einigen Redaktionen, gerade talentierte, gute JournalistInnen, HandwerkerInnen sozusagen, denen dann eine Möglichkeit zu geben, die Flexibilität zu geben, zu sagen, hey, wir können super remote mit euch zusammenarbeiten oder ist es okay, wenn man, keine Ahnung, in Blöcken eher arbeitet oder nur 2-, 3-mal, 4-mal im Monat reinkommt oder so, um ihnen einfach die Sicherheit zu geben, auch für sich private Entscheidungen zu treffen, die gut tun, die das, die Lebensplanung bedeuten, damit diese Leute am Ende im Journalismus bleiben. Weil ich sehe es da am Ende an dem Punkt genauso wie du, Luca, wenn der Journalismus mir meine eigene private Lebensplanung, wenn ich dann die großen Schritte irgendwann gehen möchte, verhindert, dann weiß ich nicht, ob ich im Journalismus bleiben werde. Darf ich zuerst?
Bitte.
Es ist passiert.
Erzähl.
Es ist passiert. Ich habe noch nicht den offiziellen Titel, aber ich sehe mich ein bisschen jetzt als Influencerin in der Technik-Notizenwelt. Es ist das erste Mal passiert, dass ich in einem Projekt von der Produktionsfirma angeschrieben wurde, ob ich mich mal mit ihnen zusammensetzen kann, um ihnen meine Struktur bei Notion zu erklären, wie ich da jetzt momentan unser Projekt, das Rechercheprotokoll, Gesprächsprotokoll etc. aufgebaut habe, weil die das vielleicht für ihr eigenes Wissensmanagement und Projektmanagement auch nehmen wollen. Und sie sind so positiv beeindruckt von meinem Notion, was ich dafür aufgebaut habe für dieses spezielle Projekt, dass ich der Co-Geschäftsführer mit mir zusammensetzen möchte. Ich bin ganz happy.
Willst du dieses Template nicht, also als Template umbauen und verkaufen oder verschenken an unsere treuen Hörerinnen und Hörer?
Luca, das würde mich sehr glücklich machen. Okay, wenn ihr das wollt, schreibt uns an druckausgleich@journalist.de oder auf Social Media. Soll an Kathrin ein Notion-Recherche...
Oder bei Spotify unter die Folge, das geht übrigens auch.
soll, ja. Ann-Kathrin, ich rede jetzt von mir in der dritten Person, das macht man, wenn man Influencerin ist, ein Rechercheprotokoll, ein Projekt-Template für Filmproduktionen beispielsweise zur Verfügung stellen. Das würde mich sehr glücklich machen. Ich will damit gar nicht unbedingt Geld machen, aber es macht mich einfach glücklich, dass es gesehen wird, dass es gewertschätzt wird. Und ja, dass ich mich jetzt mit einer Produktionsfirma deswegen zusammensetze.
Ja, ist doch schön.
Ja.
Ist doch toll.
Das ist aber eigentlich gar nicht mein Techniktipp. Mein Techniktipp ist einfach nur, ich bin so eine kleine Sprachaufnahmemaus. Luca weiß das. Luca leidet darunter. Ich weiß, dass viele Menschen, er nickt gerade sehr andächtig. Ich weiß, dass viele Menschen Sprachaufnahmen nicht so gerne mögen. Deswegen bin ich jetzt zur alten Frau geworden und ich verwende inzwischen die Diktierfunktion. Macht es mir nach und erspart euch sehr viel Hass von euren KooperationspartnerInnen, GesprächspartnerInnen oder PodcastpartnerInnen.
Ja.
Die funktioniert überraschend gut tatsächlich. Also es ist sehr ernst gemeint, dieser Techniktipp.
Danke, Ann-Kathrin. ich mach's ganz kurz. Meine Watch-Empfehlung der Woche. Bei YouTube gibt es ganz viele Kinderserien, die man sich mal wieder angucken kann.
Passend zum Thema der Folge, meinst du?
Ja, ja, naja, aber so einfach so Sachen von früher. Und ich finde es richtig geil, weil ja, das löst ganz viel Nostalgie aus und es ist halt einfach so was gucken, was überhaupt nicht anstrengt, was dann einfach nur ein Lächeln ins Gesicht zaubert, weil man an die schönen Dinge in der Kindheit denkt. So, finde ich cool. Meine Empfehlung hier besonders, Der Bär im blauen Haus. Gibt's nämlich bei YouTube, habe ich entdeckt, gibt's bei YouTube ganze Folgen. Ist mega geil, Alter.
Das hat tatsächlich meine Schwester geguckt, als sie Thrombosespritzen bekommen hatte, nach einer kleinen Operation. Und weil sie nicht begeistert ist von Spritzen, hat sie immer Der Bär im blauen Haus angemacht, während meine Mutter ihr dann die Thrombosespritze geben musste.
Ah ja, naja, guck an. Da kannst du auch immer am Schluss dieses Lied, wo dann immer so, Gute Nacht, Luna oder sowas, der Mond dann da noch, der da immer reinschallt. Auf Wiedersehen. Ja,
okay. Das war sogar ganz cool, das Lied jetzt bei der Melodie.
Das,
macht
das Lied ist
Klick
Killer, Alter.
Fall.
Wirklich, guckt euch das an bei YouTube. Einfach mal Der Bär im blauen Haus. Wie gesagt, da gibt es ein paar Folgen anschauen. Und ansonsten
schreibt uns.
Bekommt Kinder und guckt's mit denen. So.
Okay, gut.
Ja.
Ich wollte jetzt nur noch mal darauf verweisen, dass wir uns immer über Feedback, Kritik, Anregungen, Themenvorschläge freuen unter druckausgleich@journalist.de, gerne auch auf Social Media, der Plattform eurer Wahl. Wenn ihr genau hinguckt im Internet, dann findet ihr auch Möglichkeiten, zumindest mir, ich glaube auch Luca, per Messenger zu schreiben. Luca, das war eine, fand ich, sehr angenehme Folge. Ja. Das hat sehr viel Druck abgelassen tatsächlich. Vielleicht gar nicht so viele Fragen beantwortet, aber einfach mal so ein kleiner, plauschiger Austausch, so kurz bevor das Jahr endet. Wir haben trotzdem noch eine Folge Druckausgleich vor uns. Darauf freue ich mich schon. Und abgesehen davon hören wir uns ja auch nochmal, wenn wir die Folge ein bisschen für uns selbst sozusagen Revue passieren lassen und uns gegenseitig nochmal eine Sprachnachricht schicken.
Yes, 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 yes. Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag.
Danke, dir auch.
Tschüssi. Tschüssi.
Also Luca, ich habe jetzt nochmal nachgedacht und das ist am Ende, glaube ich, hoffentlich rübergekommen, aber ich weiß nicht, ob es richtig groß genug rübergekommen ist. Wenn wir darüber reden, dass es so schwer ist, die nächsten Jahre zu planen, dann sagen wir das ja jetzt nicht nur aus einem persönlichen Luca und Ann-Kathrin Leidensdruck heraus. Das haben uns ja die Sprachnachrichten bewiesen, das hat ja auch trotz aller Positivität Leonie nochmal erklärt, aber auch Gianluca und der andere Zuhörer, den wir gehört haben. Es geht hier darum, dass wir in einem System arbeiten, in dem Planbarkeit quasi unmöglich ist. Und das nicht nur wegen des Newsgeschehens oder weil, ich weiß nicht, die nächste Dokumentation geplant werden muss oder die nächsten Tarifverträge ausgehandelt werden müssen, sondern wir reden über ein System, in dem es immer öfters Kurzzeitverträge gibt, in denen ganze Redaktionen einfach geschlossen werden, Mantelredaktionen von großen Verlagen aufgebaut werden, in denen es immer weniger, so wirkt es zumindest, Volontariatsplätze gibt. Und das ist sozusagen die Grundlage, auf der wir dann Mitte, Ende 20, 30, wann auch immer, irgendwie nächste große Schritte für uns selbst planen wollen. Wenn wir nicht mal wissen, ob wir zum Beispiel einen Redaktionshund mitbringen dürfen, weil wir nicht mal wissen, ob wir nächstes Jahr noch einen Job haben. Das sind ja so ein bisschen die Rahmenumstände, in denen wir gesprochen haben, in denen wir uns diese ganz großen Fragen gestellt haben. Und ja, bei aller Positivität, die da auch vermittelt wurde, das wird mich, glaube ich, auch noch eine ganze Weile weiter belasten und wird mich auf jeden Fall nicht motivieren, größere Entscheidungen für mich selbst oder für mein Leben zu treffen, weil es einfach nicht so richtig absehbar ist. Grüße an den Reformvertrag zum Beispiel für die Öffentlich-Rechtlichen, der jetzt ja auch wirklich beschlossen wurde. Ich weiß einfach nicht, was passiert. Und solange ich das nicht weiß und solange ich da nicht auch das Gefühl habe und das Gefühl vermittelt bekomme von Vorgesetzten, Verantwortlichen, der Branche insgesamt, dass gute Arbeit am Ende auch bedeutet, gut bezahlt zu werden und einen Arbeitsplatz zu haben, solange weiß ich nicht, ob ich mich das trauen werde.